Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Herzlich willkommen zur 12. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa.
Und mein Name ist Marie.
Hallo.
Hallöchen. Schön, dass wir wieder zusammengekommen sind, wollte ich gerade sagen. Hört sich auch bescheuert an. Ja, ich würde sagen, wir haben schon eigentlich relativ viel Programm heute zu unserem Fall noch zusätzlich. Deswegen starten wir einfach. Ich wollte als erstes auf unsere Flüsterfrage eingehen.
Flüsterfrage.
Danke, dass so viele von euch sich daran beteiligt haben und uns Rückmeldung gegeben haben. Und unsere Flüsterfrage heißt ja dieses Mal: Wärst du lieber ein Rechtsmediziner oder ein Profiler? Und wie siehst du das denn, Lisa?
Also ich habe da schon etwas länger drüber nachgedacht, weil ich irgendwie beide Berufszweige super interessant finde. Wahrscheinlich würde ich mich eher für das Profiling entscheiden, weil ich es schon ziemlich interessant finde, so direkt mit dem Täter auch irgendwie ja, Kontakt zu haben oder in die Psyche hineinzublicken. Und ich finde es nämlich super interessant, mit wie wenig Material ein Profiler es schafft, die vollständigen Charaktereigenschaften von einem Täter zu analysieren. Und also fände ich super spannend. Aber die Rechtsmedizin finde ich halt auch super interessant, weil man halt wirklich mit wenig Sachen genauso viel zum Tathergang sagen kann. Also beide Stellen sind ja maßgebend an dem Erfolg oder dem Nichterfolg von einem Fall, von der Aufklärung von einem Fall beteiligt. Also so genau kann ich es gar nicht sagen, aber ich glaube, ein bisschen mehr tendieren würde ich zum Profiling.
Ja, kann ich dir auch nur beipflichten. Auch deine Begründung kann ich total unterstützen nur. Mir geht es da ganz genauso. Ich würde mich, wenn ich mich jetzt wirklich dann entscheiden müsste für eine Sache, würde ich mich auch fürs Profiling entscheiden, weil ich einfach die Psyche super spannend finde. Also die Psyche zu analysieren von den Tätern. Und die in der Rechtsmedizin würden mich die Gerüche einfach stören und ich hätte, glaube ich, auch ein Riesenproblem damit, irgendwie an Kinderleichen oder sowas zu obduzieren oder sowas in der Richtung. Obwohl ich es natürlich auch super interessant finde und wie du schon gesagt hast, beide kommen ja auch nicht ohne einander aus. Ne? Also im Grunde ist es ja eine Zusammenarbeit von beiden, die am Ende dann hoffentlich zum Erfolg führt. Da wollte ich jetzt noch kurz auf eure Antworten eingehen. Das hält sich auch eigentlich relativ die Waage, was ihr dazu gesagt habt. Also manche von euch haben auch gesagt beides und ich muss mal gerade schauen, damit ich hier so ein paar Antworten von euch vorlesen kann. Hier gibt es auch jemand, der gesagt hat, dass er den Profiler besser findet, weil da nicht so krasse Gerüche sind und die Psyche der Täter super interessant sind. Einer hat gesagt, wäre lieber Rechtsmedizinerin, da muss man nämlich während der Arbeit kein doofes Gequatsche ertragen. Okay, das ist natürlich auch richtig, da kommen wahrscheinlich wenig Beschwerden. Hier ist jemand, der hat gesagt, dass er die Rechtsmedizin eher wählen würde, weil man mit am Leichenfundort und eben mitten im Geschehen ist. Ja, auch jemand, der gesagt hat, dass er die Psyche interessanter findet, als die Todesursache.
falls ihr ein paar Hintergrundgeräusche hört, wir sind heute zu dritt unterwegs. Richtig. Maris Hund ist im Hintergrund manchmal zu hören.
Genau, der Zeus. Also wenn ihr ein bisschen was hört, irgendjemanden laut trinken hört oder vielleicht fiepen, das sind nicht wir beide, das ist der Zeus. Der möchte auch gerne mit auf der Aufnahme drauf sein.
Genau, und leider ist es jetzt kein kleiner Hund, sondern ein großer Schäferhund. Das heißt, es könnte sein, dass ihr ihn ab und an mal hört. Ja, aber eine ganz liebe Zuhörerin, die hat uns auch noch gesagt, dass eine ihrer Freundinnen Gerichtsmedizinerin ist. Sie hat geschrieben, es verbindet Medizin und Wissenschaft und Forschung. Ein Rechtsmediziner sieht nicht nur die Leiche, sondern sieht anhand eines blauen Fleckes, wie was wann passiert ist. Ich finde ihre Geschichten und ihre Forschung immer unglaublich interessant. Und da kann ich auch nur zustimmen. Also ich würde mich gerne mal mit einem Profiler unterhalten. Ich würde mich aber auch super gerne mal mit einem Gerichtsmediziner unterhalten. Ich finde es ganz, ganz interessant.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, hier ist auch noch eine Hörerin, die auch gesagt hat, dass sie eher den Profiler wählen würde, weil sie Probleme damit hätte, Kinder zu obduzieren. Das war auch eben mein Grund. Ja, kann ich auch.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, das stimmt. Ja. Mhm.
Also danke nochmal, dass ihr so fleißig daran teilgenommen habt. Nächste Woche jeweils Mittwoch. Ich hoffe, wir schaffen es dann auch wirklich mal am Mittwoch, weil wir müssen eingestehen, wir haben es nicht ganz so pünktlich geschafft, aber wir wollen uns da auf jeden Fall verbessern, dass ihr jeweils am Mittwoch unsere Flüsterfrage gestellt bekommt.
Ja, ich hatte ja die Tage einen Fall gepostet von einem vermissten Jungen aus Mönchengladbach und wollte euch da einfach nochmal schnell eine Rückmeldung geben, weil der Junge jetzt mittlerweile wohlbehalten wieder zu Hause ist. Er ist wohl mit Bus und Bahn nach Düsseldorf gefahren, um das Grab seiner verstorbenen Oma zu besuchen. Und die Familie kam nämlich ursprünglich aus Düsseldorf und ist noch nicht ganz so lange hier in Mönchengladbach. Und deswegen, wollte er da einfach hinfahren und ist aber dann von der Polizei glücklicherweise aufgeschnappt worden und wieder nach Hause gebracht worden. Aber da wollte ich euch einfach nochmal eine Rückmeldung geben, weil ja, das ja auch einige mitgenommen hat.
Ja, richtig. Zum Glück ist er wieder aufgetaucht und zum Glück ist alles so glimpflich ausgegangen.
Ja, das stimmt. Was hast du uns denn heute mitgebracht, Marie? Denn heute ist Marie wieder dran mit einem Fall und da freue ich mich schon ganz besonders drauf, weil dann kann ich jetzt mal wieder zuhören und bin wieder in der Zuhörerposition. Und was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, ich starte jetzt einfach direkt in meinen Fall, glaube ich. Ich glaube, du wirst dann nach und nach hören, worum es geht. Und ich glaube, ich sage am Ende ein bisschen was dazu, wo ich recherchiert habe, wie ich an meine Informationen gekommen bin. Und dann geht es jetzt los. In diesem Fall geht es auch wie im letzten Fall um Gewalt an Frauen. Also ab jetzt kommt die Triggerwarnung. Wenn ihr das nicht hören könnt, dann bitte den Fall überspringen und dann könnt ihr beim nächsten Fall wieder einschalten. Es ist der 1. Mai 1971, ein Samstag. Carmen ist heute allein unterwegs. Die Schuhverkäuferin will tanzen und einfach ein bisschen abschalten. Carmen fährt dazu wie so oft in die Diskothek Miramichi in Bremen. Sie gehört zum Stadtteil Oslebshausen, der liegt westlich von Bremen zwischen dem Industriehafen und der Autobahn. Die 17-jährige Carmen hat ein hübsches Gesicht. Ihre schulterlangen dunklen Haare umspielen es locker und wippen im Takt der Musik. Mit ihren 1,58 ist sie nicht besonders groß, aber vielen im Miramichi ein Begriff. Carmen fährt nämlich regelmäßig in diese Disco. Gegen 23 Uhr hat sie genug und sie verabschiedet sich vom DJ und sagt auch ein paar anderen Stammgästen Bescheid, dass sie sich jetzt auf den Weg in Richtung Oslebshausener Bahnhof macht. Der ist ungefähr 9 Gehminuten von der Disco entfernt. Und hier möchte sie dann um 23.26 Uhr den Zug nach Fegesack bekommen. Die gewissenhafte 17-Jährige wohnt noch bei ihren Eltern in Aumund. Und vom Bahnhof in Fegesack, wo sie dann ankommt, braucht sie nur noch knapp 10 Minuten nach Hause. Also wenn sie den Zug wie geplant bekommt, schafft sie es gegen 24 Uhr auch zu Hause zu sein.
Aber sie fährt alleine quasi, also sie ist alleine unterwegs.
Genau, mhm. Sie ist alleine unterwegs. Also sie ist alleine zur Disco hingefahren, das macht sie öfter so und sie alleine verabschiedet sich dann auch von den anderen Gästen und macht sich dann alleine auf den Weg zum Bahnhof.
Okay.
Der Zug fährt auch planmäßig um 23.26 Uhr an der Haltestelle Oslipshausen ein, aber Cam steht nicht am Bahnsteig. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand weiß, sie wird in dieser Nacht nicht nach Hause kommen. Der 18-jährige Druckereiarbeiter Gerhard Mitze ist neu in Bremen und schaut während der Zugfahrt aufmerksam aus dem Fenster. Ein lauter Schrei reißt ihn plötzlich aus seinen Gedanken. Er sucht ganz aufgeschreckt die Dunkelheit mit seinen Augen ab und er sieht tatsächlich ganz unten am Bahndamm, so circa 10 bis 15 Meter entfernt, zwei Personen. Bildet er sich das ein oder kämpfen die beiden miteinander? Er guckt noch ein bisschen genauer hin. Und es handelt sich seiner Meinung nach um eine Frau und um einen Mann. Der Mann scheint, so wie er das jetzt in der Dunkelheit erkennen kann, die Frau auch anzugreifen. Er ist dann ganz alarmiert und springt auf und öffnet das Fenster. Die kann man ja einfach so runterziehen. Und ruft dann in die Nacht hinein. Und daraufhin hält der Mann unten am Bahndamm dann inne und wirft sich dann aber auf die Frau drauf und verdeckt sein Gesicht. Also er hat jetzt erkannt, dass er entdeckt worden ist, auf jeden Fall. Der Druckereiarbeiter macht dann auch die anderen Fahrgäste auf diese Szene aufmerksam. Und in diesem Moment geht aber wieder ein Ruck durch den Zug und der fährt los zur nächsten Haltestelle. Der Druckerarbeiter ist total panisch, weil er nicht weiß, wie er jetzt reagieren soll und berät sich mit den anderen Fahrgästen, was sie als nächstes machen und will dann die Notbremse ziehen.
Und warum ruft nicht einer, hoffentlich hat jetzt einer direkt die Polizei gerufen?
Aber zu der Zeit haben die auch kein Handy, ne?
Ach so, okay.
Da habe ich auch noch drüber nachgedacht, warum die nicht sofort Notruf. Aber die sprechen den... sprechen dann den Schaffner an, der ist nämlich gerade in diesem Abteil unterwegs und der sagt, aber es bringt nichts jetzt, die Notbremse zu ziehen, weil der Zug dann zwar bremst, aber der Bremsweg ist so lang, dass die dann mitten auf der freien Fläche, also auf der Strecke irgendwo stehen bleiben im Nirgendwo und viel zu weit weg sind von der eigentlichen Szene, die sich da gerade am Bahnsteig abgespielt hat. Und der rät dann, dass die einfach die anderthalb Minuten bis zum nächsten Bahnhof in Burg fahren sollen, um dann die Polizei zu verständigen.
Das ist ja schrecklich.
Ja klar, dir sind total die Hände gebunden. Ne? Du sitzt in dem Zug drin, hast da irgendwas beobachtet, aber kannst da nicht eingreifen.
Aber auch für die Carmen, du willst dich irgendwie mitteilen, du willst irgendwie kommunizieren, hier ist was nicht in Ordnung, bitte helft mir und der Zug fährt einfach weiter. Das muss furchtbar sein.
Also auf Drängen dann von diesen ganzen beunruhigten Fahrgästen, meldet der Schaffner am nächsten Bahnhof dann den Vorfall bei der Bahnpolizei. Und der junge Druckereiarbeiter, der kann auch eine Personenbeschreibung abgeben. Der Mann, den er gesehen hat, ist zwischen 25 und 40 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 groß und hat dunkle, zurückgekämmte Haare. Soweit er das erkennen kann, hat er eine dunkle Jacke und einen weißen Rollkragenpullover getragen. Auf der Wache hat sich wohl schon um 23.27 Uhr ein Ehepaar gemeldet, die ebenfalls die Hilfeschreie gehört haben. Die haben gesagt, es hat eine weibliche Stimme ganz laut dreimal Hilfe gerufen und noch mehrfach bitte nicht. Um 23.31 Uhr gibt dann die Einsatzzentrale einem Streifenwagen den Auftrag, zum Bahndamm zu fahren. Das ist ja im Grunde nur 5 Minuten später, nachdem diese Szene da stattgefunden hat. Die Polizisten sollen nachschauen, was da los ist.
Die brauchen natürlich auch noch ein paar Minuten, bis die da sind, ne?
Genau. Roland 19, das ist der Name von dem Einsatzwagen, trifft dann eine Viertelstunde später an der besagten Stelle am Bahndamm ein. Und während der Fahrt wird denen auch die Täterbeschreibung durchgegeben, damit die auch wissen, nach welcher Person die überhaupt suchen. Aber sie finden nichts. Nicht am Bahnsteig, auch nicht an der Böschung oder an dem kleinen Weg, der parallel zu den Gleisen verläuft. Die suchen auch eine kleine Brachfläche ab, die nur wenige hundert Meter vom Bahnsteig entfernt ist. Also die leuchten die mit dem Fernlicht vom Auto ab. Aber es ist nichts zu sehen. Keine Personen, auch keine Kampfspuren oder auch, also sie finden auch keine verletzte Frau. Aber da die Hilferufe ja schon eindeutig sind, dass da irgendjemand Hilfe benötigt, müssen die Situation natürlich sehr ernst nehmen und fahren einmal um das Gewerbegebiet herum, was direkt an den Bahnsteig angrenzt, und beleuchten dann von der anderen Seite erneut diese Brachfläche. Aber weiterhin nichts. Zum Schluss fahren die dann nochmal in das Gewerbegebiet rein und klingeln dabei Anwohnern, aber hier hat auch niemand was gehört oder gesehen. Und der Einsatz von Roland 19 endet um 0.10 Uhr ergebnislos. Einen Tag nach dem Verschwinden seiner Tochter sucht dann der Vater von Carmen Kamper das Miramichi auf. Er wusste ja, dass seine Tochter dahin wollte. Hier werden gerade die letzten Spuren von der Partynacht beseitigt. Und Herr Kamper ist total verunsichert, weil Carmen noch nie eine Nacht von zu Hause weggeblieben ist, geschweige denn mal zu spät nach Hause gekommen ist. Sie war super gewissenhaft, was das anging. Aber Miramichi kann ihm niemand weiterhelfen.
Ich denke ja auch mal, dass das, sie fährt wahrscheinlich immer mit dem Zug, weil das wahrscheinlich einer der letzten sein wird oder so, aber sie wird wahrscheinlich immer mit dem gleichen Zug fahren und dann sind die Eltern natürlich super alarmiert, wenn dann nichts passiert. Ne?
Ja, richtig. Ich glaube, das wäre meine Mutter auch, ja. Wenn das so vereinbart wäre und ich würde mich dann auch nicht irgendwie melden. Ich meine, gut, zu der Zeit war ja noch nichts mit Handy, aber...
Ja, aber auch nicht Bescheid zu geben, wenn man halt nicht nach Hause kommt. Auch wenn man kein Handy hat, würde man ja irgendwie zumindest irgendwie kurz
an der Telefonzelle vielleicht,
so,
ne?
Dann, ja, genau, ja. Kurz anrufen, weil man ja auch weiß, wie sehr sich die Eltern sorgen, wenn sowas dann auch eben passiert.
Ja, richtig, genau. Er erstattet dann am selben Abend, also am 2. Mai, eine Vermisstenanzeige. Am 4. Mai, also 3 Tage nach Carmens Verschwinden, ist ihr Vater wie üblich während seiner Schicht gegen 12 Uhr mittags mit seinem Dienstwagen unterwegs. Er arbeitet beim zivilen Bevölkerungsschutz und deswegen ist sein Jeep mit Blaulicht und einem Funkgerät der Polizei ausgestattet. Für gewöhnlich sind für ihn aber nur die Funksprüche von der Feuerwehr von Bedeutung. Und dann kommt aber eine Durchsage, die ihn ganz panisch zusammenfahren lässt. Es wird der Fund einer Leiche über Funk gemeldet. Ein junges Mädchen liegt in der Nähe des Oslebshausener Bahnhofs. Und Herr Kamper beschleicht ein ganz merkwürdiges Gefühl. Im Grunde hat er jetzt wirklich nur noch Angst, weil er befürchtet, dass es sich dabei vielleicht um seine Tochter Carmen handeln könnte. Und vor Ort bekommt er dann die traurige Gewissheit. Carmen wird 3 Tage nach ihrem Verschwinden durch Zufall auf dieser Brachfläche gefunden. Der Fundort ist also nur 150 Meter vom Oslebshausener Bahnhof entfernt, da wo die Hilfeschreie gehört wurden. Und eigentlich hätten die Beamten, die in Roland 19 gesessen haben und die in der Nacht noch da gewesen wären, die ja sehen müssen auf der Brachfläche.
Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt. Mhm. Entweder haben die nicht ordentlich gesucht oder kam es erst zu einem späteren Zeitpunkt dorthin gelangt, ne?
Ja, merkt ihr das mal. Okay. Bist auf einem guten Weg. Es waren dann, die war ja ein Zufallsfund, also der Leichenfund war ein Zufallsfund, weil eigentlich Beamte und Beamtinnen nach 2 Häftlingen gesucht haben, die aus der naheliegenden Jugendstrafanstalt ausgebrochen sind. Aber stattdessen haben die dann die Leiche gefunden. Die Untersuchungen ergeben, dass Carmen zunächst vergewaltigt und schwer misshandelt wurde. Danach hat der Mörder sie erwürgt und im Anschluss daran noch 4-mal brutal auf den leblosen Körper eingestochen. Die Anwohner aus der unmittelbaren Umgebung sind total erschüttert und verängstigt und keiner will mehr sein Kind vor die Türe lassen. Ist ja auch verständlich. Ich spiele euch jetzt kurz eine Aussage von 2 Anwohnerinnen vor, die beziehungsweise 2 Zeitzeuginnen, die sich daran erinnern, wie es zu dieser Zeit, was das für ein Gefühl war.
Wir haben im Nachhinein erfahren, dass wir an Carmen Kampers Leiche vorbeigefahren sein müssen. Und das hat mich persönlich eigentlich bis heute nicht mehr losgelassen. Jeder mochte nicht mehr seine Kinder richtig weggehen lassen, ich auch. Meine Tochter war auch in dem Alter, wo sie schon mal hier weggegangen sind. Also wenn ich daran denke.
Schrecklich.
Ja, das stimmt.
Kann ich auch absolut nachvollziehen, dass du dann natürlich... ja, Angst um deine eigenen Kinder hast, wenn so etwas passiert, ne, und die gerade auch in dem Alter sind und auch vielleicht alleine sind. Und man kriegt ja immer gepredigt, geh bloß nicht alleine irgendwo hin, aber ja.
Ja gut, sie hat das schon ganz oft vorher so gemacht, ja. Hat immer gut funktioniert, ne.
Ja.
Da rechnet ja auch keiner mit.
Nee, das stimmt.
Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter auf Hochtouren. Die durchsuchen das Gelände weiter, befragen Zeugen und versuchen, den Tathergang zu rekonstruieren. Bei der Untersuchung der Leiche fällt nämlich auf, dass ein paar persönliche Gegenstände von Carmen fehlen. Unter anderem Carmens Armbanduhr, dann eine Kette mit so einem silbernen Anhänger in Form von einem C, das für Carmen steht, und ihre braune Lederhandtasche. Die war besonders auffällig, da sie auf der einen Seite so einen dunklen Fleck hatte. Da war entstanden, weil Carmen da die Initialien, also CK, von der Tasche entfernt hatte und versucht hatte, die Klebereste mit Benzin noch zu lösen. Und da hatte sich halt so ein dunkler Fleck gebildet. Die Polizei verfolgt insgesamt über 1000 Spuren und setzt unter anderem eine Belohnung von 10.000 D-Mark auf sachdienliche Hinweise aus. Das ist schon ziemlich hoch. Also zu der Zeit waren normalerweise die Belohnungen nicht so hoch. Es melden sich dann auch Zeugen, die kamen am Abend des 1. Mai in Begleitung von zwei Männern gesehen haben. Sie sollen mit den zwei Begleitern in die Parkgaststätte gegangen sein. Das ist eine Kneipe, die ist ganz in der Nähe von der Disco, ist quasi die liegt auf dem Weg zwischen der Disco Miramichi und dem Bahnhof Oslebshausen. In dieser Gaststätte sind die Preise für die Getränke und das Essen ein bisschen günstiger. Und angeblich hat sie da mit den beiden Männern Cola-Weinbrand getrunken und Bratwurst gegessen. Die Ermittlungen an dieser Spur dauern auch monatelang an und werden sogar bis nach Berlin verfolgt. Da soll nämlich einer von den beiden Männern leben. Allerdings kann die Spur am Ende ausgeschlossen werden, weil dann der Mageninhalt von Carmen überprüft wurde, beziehungsweise damit abgeglichen wurde. Und dann stellte sich heraus, dass das nicht sein kann. Also es war anscheinend nicht Carmen, die da mit den Männern in der Gaststätte war. Eine weitere Spur ist dann die nahegelegene Justizvollzugsanstalt. Die haben wir eben schon mal kurz erwähnt, oder ich habe die eben schon mal kurz erwähnt, weil da ja zwei Insassen entflohen waren.
Wann sind die denn entflohen?
Ich meine, die müssen irgendwie, glaube ich, einen Tag vorher oder sowas entflohen sein. Ah,
okay,
sein.
Also einen Tag bevor das mit der Carmen passiert ist. Okay. Mhm.
Die ist nämlich nur 300 Meter von der Disco Miramichi entfernt. Ja, es ist wieder ein bisschen schwierig, ähnlich wie bei meinem Fall von Peggy, sich jetzt die ganzen Orte vorzustellen. Aber ich wollte da später auf jeden Fall noch ein paar Bilder mit bei Instagram hochladen, damit ihr das, euch das besser vorstellen könnt, was das jetzt für Orte im Speziellen sind. Es wird dann nochmal geguckt, wer am 1. Mai oder kurz vorher entlassen worden ist. Und die Freigänger und die Insassen werden überprüft. Und das ist alles mit einem riesigen Aufwand verbunden. Und die müssen super viele Beamte und Beamtinnen dafür abordern, die sich nur darum kümmern, um diese Justizvollzugsanstalt zu überprüfen. Und es stellt sich aber heraus, dass keine Verbindung zwischen der Justizvollzugsanstalt und der Ermordung von Carmen Camper hergestellt werden kann.
Okay. Also auch nicht bei den Häftlingen, die...
Genau, auch okay. Nicht bei denen, die entflohen sind. Ich weiß nicht, ob die wieder gefunden wurden, darüber konnte ich nichts finden, aber die konnten auch nicht damit in Verbindung gebracht werden. Es kommt dann noch ein Hinweis von zwei Nachtwächtern des Norddeutschen Bewachungsinstitutes. Ich konnte mir darunter auch nichts vorstellen. Ich habe mal gegoogelt und das gibt es sogar heute noch. Und die bieten so individuelle Sicherheitspakete für Objektschutz an. Da gibt es auch so eine 24-Stunden-Notrufzentrale. Dieses Norddeutsche Überwachungsinstitut betreut zu dieser Zeit verschiedene Firmen in Bremen. Und um zu beweisen, dass die Nachtwächter bei ihrem Rundgang auch wirklich vor Ort waren, müssen die an verschiedenen Kontrollpunkten mit entsprechenden Schlüsseln, die dann an den Gebäuden befestigt sind, so eine ihre tragbare Stechuhr bedienen. Ich habe vorher nicht gewusst, was das sein soll, beziehungsweise das ist was anderes als normal, wenn man jetzt, normal ist das ja, um zu überprüfen, wann du angefangen hast zu arbeiten und wann du gegangen bist oder wann du Pause gemacht hast. Aber die haben halt diese Stechuhr immer mit dabei und müssen dann an diesen verschiedenen Kontrollpunkten den entsprechenden Schlüssel da reinstecken und einmal rumdrehen. Und dann wird so ein kleiner Stempel mit Datum und dem entsprechenden Ort auf so ein Band in dieser Stechuhr gestempelt.
Ah, okay.
Mhm. Das ist quasi, um zu kontrollieren, dass die wirklich diesen ihren Kontrollgang gemacht haben. Diese beiden Nachtwächter, die sich dann bei der Polizei melden, die verweisen auf ihren Kollegen, der vielleicht mehr Angaben machen kann, weil der nämlich die Schlüssel hätte bedienen müssen ganz in der Nähe vom Bahndamm. Also der hatte da seine Runde, die er hätte drehen müssen und das passte auch von der Zeit und vom Tag.
Der Mann wird dann von den Beamten und Beamtinnen überprüft und es stellt sich heraus, dass er ein Dieb und Betrüger ist. Er klaut nicht nur in den Firmen, die er eigentlich überwachen soll, er hat sich auch Nachschlüssel für die Stechuhren machen lassen. Und so kann er die nämlich manipulieren und theoretisch nachts schlafen. Das ist auch sein Alibi, als er dann zur Tat befragt wird. Es gibt dann eine Gegenüberstellung mit dem Zeugen aus dem Zug, also der junge Mann, der die Tat beobachtet hat. Aber er sagt, dass seiner Meinung nach der Täter größer gewesen wäre und die Spur wird dann zu den Akten gelegt. Einen Tag nach dem Leichenfund beobachtet eine Spaziergängerin noch einen blauen VW-Bus mit Essener Kennzeichen. Die ist nämlich gerade auf ihrer Hunderunde mit ihrem Cockerspaniel und kommt an diesem Brachgelände vorbei. Und da das Kennzeichen ungewöhnlich ist, fällt es ihr auf. Vor allem fährt der VW-Bus einmal nochmal weg und sie denkt, okay, da hat sich anscheinend hier nur verfahren, kommt aber nochmal wieder, hält länger an dem Brachgelände und scheint es zu beobachten. Und sie sieht, dass da ein Mann am Steuer sitzt. Die Spur bringt die Beamten und Beamtinnen aber zunächst nicht weiter. Also sie kennen das volle Kennzeichen nicht und die können nicht alle VW-Busse mit Essener Kennzeichen überprüfen. Die beginnen jetzt zunächst nochmal den Weg von Carmen zu rekonstruieren, von der Disco Miramichi zum Bahnhof Oslebshausen. Das ist ja das Letzte, wo man weiß, da hat sie sich auf den Weg gemacht, da ist sie irgendwo verschwunden. Und wie ist sie dann zu dem Brachgelände gekommen? Bei den Befragungen in der Gaststätte zum Bahnhof, die ist auch zwischen Miramichi und dem Bahnhof, meldet sich dann die Wirtin. Sie kann sich an einen Mann erinnern, der in der besagten Nacht in der Gastwirtschaft war, so circa von 20 bis 23 Uhr. Und er hat erzählt, dass er zufälligerweise einen blauen VW-Bus fährt. Die Wirtin erinnert sich so gut an ihn, weil er seinen Schlüssel in der Kneipe gelassen hat, da er selbst fand, er wäre zu betrunken, um noch Auto zu fahren. Und diesen besagten Schlüsselbund hat er auch nach 3 Monaten noch nicht abgeholt. Die Polizei untersucht dann den Schlüsselbund.
Aber war denn der VW-Bus noch an der Stelle?
Der VW-Bus ist weggefahren. Okay. Also die Person, die den gefahren hat, hatte auf jeden Fall den Schlüssel dafür. Die Polizei untersucht den Schlüsselbund und findet daran einen Schlüssel für einen Opel Kadett und einen einfachen Zimmerschlüssel mit einem Markenkennzeichen von einer Firma aus Essen. Die Wirtin kann auch eine Personenbeschreibung abgeben zu dem Mann. Er war ca. 1,80 groß, 30 Jahre alt, mit dunklen Haaren, trug eine Brille mit Goldrand und getönten Gläsern, einen dunklen Anzug und einen weißen Rollkragenpullover. Oh. Mhm. Haben wir eben schon mal gehört. Dieser Rollkragenpullover war zur damaligen Zeit übrigens sehr beliebt und wurde als Partypullover bezeichnet. Oh. Also anscheinend haben sich viele Männer damit gekleidet, okay, wenn die weggegangen sind. Anhand ihrer Personenbeschreibung wird auch ein Phantombild gezeichnet, was dann am 10.12.71 in einer Folge von Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt wurde. Und die Folge findet man sogar noch bei YouTube, die habe ich mir auch angeguckt dazu. Da ist der ganze Fall auch nochmal rekonstruiert worden, also zumindest so weit, wie die mit den Ermittlungen da waren. Und zeigen die auch nochmal die Tasche, die ja gefehlt hat und sagen am Ende, dass diese 10.000 D-Mark Belohnung ausgesetzt sind. Ist auf jeden Fall sehr interessant, kann ich mir empfehlen. Das scheint ein riesengroßes Archiv noch zu sein, da kann man sich super viele Folgen noch angucken. Es soll dann aber noch 2 Jahre dauern, bis die Beamten und Beamtinnen den Mann ausfindig machen können, der die Schlüssel in der Kneipe hinterlegt hat. Es handelt sich um Otto Becker. Er arbeitet als Bauarbeiter und ist schon mehrfach wegen Autodiebstählen im Gefängnis gelandet. Der ist allerdings homosexuell. Das spricht ja nicht so ganz dafür, dass der eben Kamper vergewaltigt und dann ermordet hat. Das passt nicht so ganz zusammen. Der alkoholabhängige Otto Becker erklärt in seiner Vernehmung am 4. Juni 1973, er habe seine Schlüssel nicht abgeholt, weil er an dem besagten 1. Mai 1971 seine Rechnung nicht gezahlt hätte. Er beteuert, er habe Carmen Kamper nie gesehen und war auch nie im Miramichi. Otto Becker ist zunehmend verunsichert während der Festnehmung und möchte die Ermittlungen nicht behindern und deswegen willigt er ein, dass sein Name und sein Foto veröffentlicht werden. Und die Beamten reden ihm ein, das würde ihn entlasten. Es melden sich daraufhin viele Zeugen, die ihn sowohl in der Nähe vom Tatort als auch im Miramichi gesehen haben wollen. Bei einer erneuten Vernehmung am 31. Oktober 1973 wird Otto Becker im Verhör stark von den Beamten und Beamtinnen bedrängt und er ist ihnen nicht gewachsen. Er räumt dann ein, dass er sich nicht mehr daran erinnern kann, im Miramichi gewesen zu sein, aber wenn die Zeugen das sagen, dann wird es wohl so gewesen sein. Und zudem gibt er zu, dass er die Hilfeschreie von Carmen Camper gehört habe. Er sagt dann aber in einem späteren Interview Folgendes dazu.
Ich habe vielleicht viel zu oft Ja gesagt, weil ich in den Glauben war. Ich komme aus dem Schlamassel dadurch raus. Ich war denen, die haben so raffiniert gefragt, ich war denen nicht gewachsen.
Otto Becker verstrickt sich aber immer mehr und kommt dann auch in Untersuchungshaft. Und aus der Untersuchungshaft schreibt er dann einen ganz verzweifelten Brief an einen bekannten Strafverteidiger, Heinrich Hannover. Und die Verteidigung von Otto Becker wird später der wichtigste Fall in der gesamten Karriere von dem Strafverteidiger. Das Urteil wird am 14. Januar 1975 von einem Schwurgericht in Bremen gegen den damals 37 Jahre alten Bauarbeiter Otto Becker verkündet. Es hält den Angeklagten für schuldig der Vergewaltigung in Tateinheit mit Mord. Otto Becker wird zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 12 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Aber Heinrich Hannover geht in Revision und schafft es, das Blatt zu wenden. Er wirkt, dass das Urteil am 30. Oktober 1975 aufgehoben wird. In der neuen Hauptverhandlung macht er dann auf die Spurenakte 59 aufmerksam. Sie gehört zu Helmut Harinek. Er ist laut dem Verteidiger mindestens genauso verdächtig wie Otto Becker. Helmut Harinek ist ein Kleinkrimineller und hat ein langes Vorstrafenregister. Und er ist für seine Frauengeschichten bekannt und sagt über sich selbst:
Was war ich hier einmal? Ich war mal auf Achse. Das ist in meiner Natur auch hier so. Ne? Immer viel unterwegs. Ne? Auf Hauptschau, was weiß ich. Ne? Ich habe so viele Mädels gehabt, ne? Damals. Ne? Mit meinen Kollegen zusammen. So, ne? Ja.
Es stellt sich heraus, dass Harinek im Miramichi am besagten 1. Mai kellnern sollte. Er wurde aber dann doch nicht gebraucht, weil schon genug Kellner da waren und somit war sein Alibi sehr fragwürdig. Der Verteidiger Heinrich Hannover erwirkt letztendlich, dass am 28. November 1976 sein Mandant Otto Becker vom Vorwurf des Mordes an Carmen Camper freigesprochen wird und sogar Haftentschädigung erhält. Es kommt allerdings auch keine Anklage von Helmut Harinek zustande, da es keine Beweise gibt, die ihn eindeutig überführen können. Stattdessen gibt es jahrzehntelang keine neuen Erkenntnisse und der Fall liegt als Cold Case in den Archiven der Polizei von Bremen. Erst Ende 2010 werden die Ermittlungen von der Mordkommission und dem zuständigen Staatsanwalt der Bremer Polizei wieder aufgenommen. Also quasi fast 40 Jahre nach dem Tod. Das Team besteht aus 3 Personen, den beiden neuen Ermittlern der Mordkommission Kai Höchel und Sven Bergmann und dem Staatsanwalt Uwe Picard. Der hat ein ganz persönliches Interesse an diesem Fall. Er ist schon als Schüler sehr am Mord von Carmen Camper interessiert und wird deswegen überhaupt Staatsanwalt. Und 40 Jahre später hat er jetzt wieder mit diesem Cold Case zu tun.
Wahnsinn. Da kriege ich ein bisschen Gänsehaut, ne? Dass jemand wirklich so sagt, boah, den Fall, der lässt mich nicht los, den möchte ich aufklären und deswegen werde ich Staatsanwalt, damit ich halt da irgendwie auch Zugriff zu bekomme. Finde ich Wahnsinn.
Mhm. Ja, da schließt sich irgendwie der Kreis. Ne? Habe ich mir auch gedacht, als ich das gesehen habe. Die 3 müssen sich dann erstmal durch Massen und tausende Seiten von Gerichtsakten arbeiten. Und bei den erneuten Ermittlungen 2011 stellen die Beamten und Beamtinnen fest, dass die Bremer Polizei in den 90er Jahren alle Asservate von Carmen Camper vernichtet hat. Mist. Es sollte wohl Platz geschaffen werden, in Anführungszeichen. Und das ist für die weiteren Ermittlungen natürlich sehr schlecht, da so keine Spuren mehr überprüft werden können, zum Beispiel an der Kleidung vom Opfer. Die 3 Ermittler müssen sich also auf die vorliegenden Akten verlassen und auf einen Tatort, der sich innerhalb von 40 Jahren natürlich sehr verändert hat. Bei einer Begehung am Bahndamm wird dann deutlich, dass der Bahnsteig damals niedriger und die Böschung runter zu dem kleinen Weg nicht so steil und weniger bewachsen war. Die Beamten rekonstruieren erneut den letzten Weg von Carmen.
Man war jahrzehntelang nämlich davon ausgegangen, dass der Täter sie oben am Bahnsteig angegriffen hatte und kam über die Gleise und die Böschung runter, vor ihm geflüchtet ist. Das passt aber nicht zu den Spuren an ihren Schuhen. Die sind laut der Akten nur sehr geringfügig zerkratzt. Um das zu überprüfen, suchen die Ermittler dann in Second-Hand-Läden nach vergleichbaren Schuhen aus den 70er Jahren, die nicht besonders abgenutzt waren und deren Absatz den Schuhen von Carmen ähnelt.
Aber ich finde auch, also wenn ich da mal ganz kurz meinen Einwand bringen darf, finde ich die Tatsache, dass sie ja dann über die Bahngleise runtergelaufen wäre. Also wenn ich jetzt mich versuche, in diese Situation hineinzuversetzen, was ich wahrscheinlich nicht kann, aber würde ich ja eher versuchen, irgendwie auf diesem Bahngleis zu bleiben, weil ich ja weiß, dass der Zug gleich auf jeden Fall einfährt und dann ja auf jeden Fall Hilfe da ist und Leute mich sehen. Also ich würde ja nicht vom hellen Ort in den dunklen flüchten.
Ja, richtig. Und es war wirklich sehr, sehr dunkel. Ja. Ne? Also da war nicht beleuchtet großartig. Der Bahnsteig schon ein bisschen, aber nicht drunter bei der Böschung. Der Weg, der daneben ist, der ist wirklich super dunkel.
Also ich würde auf jeden Fall versuchen, irgendwie auf diesem Bahngleis zu bleiben, eben in der Hoffnung, dass der Zug gleich einfährt und ich dann Hilfe bekommen kann irgendwie.
Zumal ich auch Angst hätte, über die Gleise zu laufen, wenn ich wüsste, dass der Zug gleich kommt. Ja,
das stimmt.
Mit mehreren Beamtinnen aus der Bremer Polizei, die eine ähnliche Statur wie Carmen Camper haben, machen sie einige Tests am Bahnsteig von Oslipshausen. Die Beamtinnen müssen in den Schuhen aus den Second-Hand-Läden über die Gleise, das Gleisbett und anschließend die Böschung hinabflüchten. Gut, es sieht nicht mehr ganz so aus wie damals, ne? Ich habe ja eben schon gesagt, es hat sich ein bisschen verändert, aber die wollen halt schauen, inwieweit die Schuhe danach aussehen, wenn man über das Gleisbett gelaufen ist. Dabei stellt sich heraus, dass selbst diese nachgestellte Szene deutliche Abnutzungen und viele Kratzer an den Schuhen verursachen. Daraus schließen die ermittelnden Beamten und Beamtinnen, dass Carmen gar nicht am Bahnsteig angekommen ist, sondern ihren Mörder auf dem Weg neben dem Bahnsteig begegnet ist. Zudem ist unklar, wie Carmen vom Tatort zu ihrem Fundort transportiert wurde. Um das zu klären, machen die Ermittler verschiedene Übungen. Auffällig ist, dass Carmens Leiche am Fundort den linken Arm nach oben gestreckt hatte und ihr Kopf war so nach rechts geneigt und der rechte Arm lag neben ihrem Oberkörper. Kai Höchel erinnert das an eine Übung aus der Bundeswehr, die genutzt wird, um verletzte Kameraden zu tragen. Das stellen die dann auch mit einer Kollegin von der Bremer Polizei nach und insbesondere geht es dann dabei um die Art und Weise, wie die getragene Person landet, wenn sie abgelegt wird. Das Ergebnis dieser Übung ist, es sieht wirklich exakt so aus, wie die Leiche von Carmen Camper gefunden wurde. Jetzt werden die Ermittler erneut auf eine Person aufmerksam, die bereits ganz am Anfang Bestandteil der Ermittlungen war. Ich habe die auch eben schon mal erwähnt und es ist nämlich der Wachmann Hermann R. Mhm. Er war der Einzige, der die Leiche nicht einfach am Tatort hätte liegen lassen können, weil sie hätte ihm ja bei seinem Rundgang auffallen müssen. Sein Rundgang geht nämlich an diesem Weg vorbei. Das heißt, hätte er, wie er normalerweise es hätte machen müssen, diesen Rundgang gemacht, beziehungsweise er ist dann mit so einem kleinen Moped gefahren, hatte seine Stechuhr um, musste ja die verschiedenen Schlüssel bedienen und wäre dann an diesem Weg vorbeigekommen, hätte ihm ja die Leiche auffallen müssen.
Das aber heißt, hatte er nicht behauptet, dass er geschlafen hat?
Genau.
Aha.
Geht man davon aus, dass er entgegen seiner Behauptung, also dass er geschlafen hat, doch die Tour wie nach Vorschrift abgefahren ist, kommt er um 23.20 Uhr an diesem besagten Weg an und trifft dort auf Carmen Camper. Weil die wollte ja um 23.26 Uhr die Bahn bekommen. Das heißt, es passt ungefähr, dass sie dann an diesem Weg war. Er greift die junge Frau an und wird dabei vom Fahrgast des Zuges beobachtet. Um unerkannt zu bleiben, wirft er sich auf sein Opfer und nachdem der Zug abgefahren ist, vergewaltigt er sie. Danach muss er Carmen noch am Bahndamm erwürgt haben. Wenn das wirklich so gewesen ist, gilt es jetzt noch zu klären, warum die Beamten von Roland 19 die Leiche weder auf dem Weg noch auf dem Brachgelände gesehen haben. Einen Hinweis geben gefärbte Pflanzenfasern, die laut des Obduktionsberichtes an den Strümpfen von Carmen gefunden wurden. Sie stammen vermutlich von einer Fußmatte. Der Mörder hat Carmen also nach dem Mord auf einem der Firmengelände versteckt, bis der Streifenwagen Roland 19 wieder abgefahren ist. Erst danach hat er die Leiche am späteren Fundort abgelegt. Hermann R. hatte aufgrund seiner Tätigkeit als Wachmann Schlüssel für die Firmengelände und er hätte die Möglichkeit gehabt, Carmen dort übergangsweise zu verstecken. Allerdings reichen diese Indizien nicht aus, um ihn als Mörder zu überführen. Den entscheidenden Beweis liefert ein Umschlag mit Haaren, die man 1971 an Kams Kleidung gesichert hatte. Und dieser Umschlag wurde glücklicherweise an das Bundeskriminalamt geschickt. Dadurch ist er der Bereinigungsaktion entgangen und kann jetzt ausgewertet werden, 40 Jahre später. Es folgt dann der nächste Rückschlag. Hermann R. ist bereits 2003 verstorben. Doch die Ermittler können seine Schwester ausfindig machen, die einem DNA-Abgleich zustimmt. Und anhand dieser Analyse können die Ermittler und Ermittlerinnen eindeutig feststellen, dass Hermann R. der Mörder von Carmen Kamper ist. Leider 8 Jahre zu spät. Er kann also nicht mehr für den Mord zur Verantwortung gezogen werden. Ähnlich ist es auch bei den beiden anderen Verdächtigen. Otto Becker stirbt bereits 2001 und Hermann Harinek 2011 und die erleben beide nicht mehr, dass der wirkliche Mörder von Carmen Kamper überführt wurde. Trotzdem konnte durch die Ermittlungen ein Cold Case-Fall nach 40 Jahren doch noch aufgeklärt werden. In Gedenken an Carmen hat die Stadt Bremen den Weg neben dem Bahnsteig von Oslipshausen den Carmen-Kamper-Weg getauft.
Ich finde, das gibt halt irgendwo auch immer Hoffnung in anderen Cold Case-Fällen, dass nach 40 Jahren trotzdem noch irgendwo ja, ein Täter gefunden werden kann. Aber ich finde es sehr, sehr schade, dass gerade der Otto
Becker
nicht mehr mitbekommt, dass es jemanden, ja, dass der wahre Täter gefunden werden konnte, weil es wahrscheinlich sein ganzes Leben an ihm gehaftet hat.
Ja, das stimmt. Ich glaube, dass selbst wenn du freigesprochen wurdest, trotzdem dieses...
der Stempel auf dir haftet.
Ja, genau so ist es. Also du wirst es nie vergessen können und alle haben deinen Namen schon mal in Verbindung mit diesem Mordfall gehört. Und das vergessen die Leute ja auch nicht so einfach, auch wenn das Urteil entkräftet wurde und du am Ende doch freigesprochen wurdest. Ne? Das ist richtig.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Ich fand den so interessant, weil da so, ich weiß auch nicht, so gewisse Zufälle so interessant waren. Also, dass dann echt gerade der Zug vorbeifährt, dass es zum Glück noch gesehen wird, aber dass die dann leider doch nicht eingreifen können, das sind, ich weiß auch nicht, so tragisch irgendwie, ne?
Ja. Ja. Ja, sehr, sehr tragisch. Das wäre in der heutigen Zeit schon etwas, wobei man weiß es halt nicht, ob man halt so schnell, aber man könnte zumindest ja die Polizei etwas schneller alarmieren.
Ja, das stimmt. Vielleicht sogar Fotos dann, machen oder so, ne, mit dem Handy dann noch eine Aufnahme machen oder so, dass man dann vielleicht noch mehr als nur die Erinnerung hat.
Ja, das stimmt.
Mhm. Ja. Ja, wir hatten jetzt 2 Fälle hintereinander mit Gewalt an Frauen, aber da wir die Fälle ja meistens vorher nicht kennen, es war nicht absichtlich so ausgesucht, ist jetzt einfach so gekommen, weil ich meinen Fall auch schon weiter vorbereitet hatte, als Lisa dann ihren vorgestellt hat und ich dann gedacht habe, komm, ich wechsle jetzt nicht extra nochmal. Aber ich glaube, du hattest noch etwas, was so ein bisschen in dieses Thema passt.
Ja, tatsächlich ist es nämlich so, dass es in meinem engen Freundes- und Bekanntenkreis einen Fall von häuslicher Gewalt gab und ich habe mich mit der Person etwas länger unterhalten und sie hat halt gesagt, dass ich halt ein bisschen was darüber erzählen darf, weil es ihr ganz besonders wichtig war, ja, zu sagen, wie viel Hilfe sie von der Polizei tatsächlich bekommen hat. Das hat sich jetzt über mehrere Jahre hingezogen. Wir alle wussten auch nicht darüber Bescheid. Ja, und jetzt ist die Situation dann noch einmal eskaliert. Und sie hat sich dann dazu entschlossen, dies auch bei der Polizei anzuzeigen.
Ach, zum Glück.
Ja. Und die Beamten und Beamtinnen haben ihr dann sofort die Hilfe angeboten, haben Kontakt mit der Vermieterin aufgenommen, damit sie das alleinige Wohnrecht bekommt. Die haben ihm den Schlüssel abgenommen, sind zusammen mit ihr zur Wohnung gefahren, die haben ihr gesagt, wie sie weiter vorgehen muss und haben ihr halt auch den weißen Ring empfohlen, damit sie halt auch psychologische Hilfe bekommt. Und sie sagt, sie war da sehr, überrascht, aber sie hätte nicht gedacht, dass sie da so viel Hilfe bekommt und hat gesagt, ich soll das halt gerne mal im Podcast erwähnen, um Frauen Mut zu machen.
Oder allen, die häusliche Gewalt
erleben. Ja, genau, es sind ja nicht nur Frauen tatsächlich, genau, es gibt ja auch Männer, die häusliche Gewalt erleben müssen. ja, dass die einfach Mut bekommen, sich da halt auch an jemanden zu wenden, weil das ja ganz häufig auch der Fall ist, dass man da ein bisschen Angst hat. Sie war jetzt direkt auch beim Amtsgericht, hat jetzt auch eine einstweilige Verfügung bekommen, sodass er sich ihr und auch der Wohnung nicht nähern darf. Und ja, da wurde dann halt auch direkt veranlasst, dass nur noch sie in der Wohnung wohnen darf. Also das ist schon Wahnsinn, was sie da an Hilfe bekommen hat. Und das finde ich auch erwähnenswert, um halt anderen vielleicht auch Mut zu machen, dass man da wirklich auch Hilfe bekommt und dass man da nicht alleine gelassen wird. Und deswegen fand ich das jetzt auch sehr wichtig, dass wir das hier einmal erwähnen.
Total. Also ich finde es auch, mich macht super betroffen, weil das auf einmal wieder so nah ist, wo man es doch, eigentlich ist es ein Thema, was oftmals leider verschwiegen wird. Und ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass wir das nochmal deutlich machen. Erstmal selber die Augen offen zu halten, ob man vielleicht Anzeichen erkennen kann in seinem Freundes- und Bekanntenkreis, um zu helfen. Ne? Und ich glaube, das Wichtigste ist aber wirklich, dass die Person oder die Opfer selber den Schritt wagen und sowas zur Anzeige bringen. Und sich dann auch darauf verlassen können, dass sie die entsprechende Hilfe bekommen, die ihnen zusteht.
Genau so ist es. Vielleicht können wir euch auch nochmal entsprechende Stellen, an die ihr euch wenden könnt, in unserer Fallbeschreibung einmal verlinken oder vielleicht auch unter unserem Beitrag, weil ich finde das vielleicht auch ganz wichtig, dass man da einfach auch mal sieht, wo man sich dran wenden kann.
Ja.
Außerdem möchte ich noch etwas anderes gerne hier publik machen, da die Polizei da ein bisschen auch um Mithilfe gebeten hat. Hier in Mönchengladbach kam es am Montag dazu, dass ein Pferd verletzt wurde. Vielleicht jetzt nochmal ganz kurz eine kleine Triggerwarnung, dass die Leute, die damit nicht gut umgehen können, vielleicht einmal kurz ein bisschen vorspulen. Das war eine Stute, die an ihrem Genital verletzt wurde mit einem Messer, also sowohl mit Schnittwunden als auch mit einem Stich und auch von innen. Also die Stute hat auch aus ihrer Scheide geblutet. Es hat leider keiner gesehen, obwohl das halt ein sehr, ja, recht belebter Weg eigentlich ist.
Also da, wo die, stand sie auf der Weide?
Genau, sie stand auf der Weide, die ist morgens rausgeführt worden und beim Reinholen nachher ist dann aufgefallen, dass sie halt stark blutet. Ihr lief das Blut halt auch über das Bein runter und daraufhin wurde halt direkt eine Tierärztin verständigt und die hat sich, das alles angeguckt und hat dann halt auch direkt sagen können, dass das halt auf jeden Fall Fremdeinwirkung war. Und die Polizei sagte dann halt, dass das Problem ist, dass halt die Leute noch nicht so ganz sensibilisiert dafür sind, die Augen ein bisschen besser aufzuhalten, weil eigentlich müssten viele Leute mit ihren Hunden da vorbeigekommen sein. Man weiß zwar jetzt nicht, in welchem Zeitraum das passiert ist, aber es hätte eigentlich gesehen werden müssen. Und
deswegen, also auch tagsüber
ist es passiert. Es ist tagsüber, also
im Vormittag. Furchtbar, ne?
Ja,
auch
genau.
Das, irgendeine Person der Meinung ist, dass sie da unbeobachtet ist. Ja. Und
man fragt sich auch immer, warum hat das Pferd halt nicht getreten? Das war so das, was ich mich so gefragt habe, wenn es verletzt wird. Aber die Tierärztin hat das ganz einfach beantworten können, dass so ein Pferd einfach auch in Schockstarre ist in diesem Moment, weil das halt auch nicht begreift, was passiert hier gerade mit mir. Und dann meistens einfach starr stehen bleibt, ohne sich halt irgendwie zu bewegen, ohne weiterzugehen, ohne zu treten. Genau, aber die Polizei hat halt gesagt, man soll es halt so publik wie möglich machen, um halt die Leute einfach zu sensibilisieren. Also falls euch irgendwas Ungewöhnliches auffällt, dann scheut euch nicht, da auch irgendwie entsprechende Stellen anzurufen.
Im Zweifel immer die Polizei, genau. Und das melden.
Genau.
Es ist einfach wichtig, dass allgemein mehr Aufmerksamkeit darauf gelegt wird, damit sich bestimmte Personen einfach auch beobachtet fühlen und eben nicht das Gefühl haben, dass die sowas einfach machen könnten.
Genau, also der Stall, der wird jetzt halt auch handeln und wird entsprechende Beschilderungen aufstellen und die Weiden auch einfach Video überwachen.
Aber traurig, dass das notwendig ist.
Genau, traurig, dass das notwendig ist. Das ist auch an die Presse gegangen, also sowohl das Radio als auch die Zeitungen, die haben davon berichtet, auch sehr ausführlich. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr, sehr abscheuliche Tat. Ja, als kleines Comic Relief vielleicht jetzt nach diesen sehr harten Fakten, die wir hier ausgesprochen haben und auch den Fällen, kommen wir dann jetzt vielleicht einmal zu
genau.
unseren kleinen
zum schönen Ende vielleicht, genau, damit wir auch mit einem guten Gefühl genau diese Folge beenden, weil es ist nicht so, als wenn das alles an uns abprallt, das nimmt uns schon auch mit auf jeden Fall.
Genau.
Ja, dann starten wir doch mit der Entweder-Oder-Frage. Und die Entweder-Oder-Frage lautet: Entweder jeden Tag aufs Neue sterben oder lebendig begraben werden.
Ganz klar, jeden Tag aufs Neue sterben. Also ich finde, diese Vorstellung, lebendig begraben zu werden, ist somit das Schlimmste, was ich mir neben Ertrinken, glaube ich, vorstellen kann.
Ich glaube, da haben wir zuletzt schon mal drüber gesprochen. Ja. Ich meine, da kamen wir auch darauf, das ist richtig. Also ich sehe es, glaube ich, genauso wie du. Also nicht glaube ich, ich sehe es genauso wie du. Dann lieber jeden Tag aufs Neue sterben und wissen, dass ich noch ein bisschen was erleben kann an diesem Tag, als im, ja.
Im Prinzip ist es ja dann auch wie einschlafen, ne? Man schläft ein und am nächsten Tag passiert einfach, lebt man sein Leben weiter, bis man wieder stirbt am nächsten Tag.
Oder man kommt wahrscheinlich nicht von der Stelle, also es wird, ja. Vielleicht erlebst du immer wieder denselben Tag, aber gut.
Den kann ich mir dann freigestalten.
Richtig, genau, ja.
Ja, wer würde eher? Wer würde eher von einem Cold Case Fall völlig besessen werden und mit voller Kraft versuchen, den Fall aufzulösen?
Du. Ich muss dann immer sofort an Lars Mittag denken und wie Feuer und Flamme du für diesen Fall bist. Auf jeden Fall.
Ja, das, ich glaube auch.
Also, ich glaube, Lars Mittag ist bis jetzt auch irgendwie in jeder Folge vorgekommen, ja, das Wort. Also, der beschäftigt uns schon auch sehr.
Ja, das stimmt. Den würde ich so gerne aufdecken. Aber es gibt natürlich super viele Cold Case Fälle, die es, die super interessant sind und gelöst werden müssen. Aber der ist irgendwie der, der mir so am meisten im Gedächtnis bleibt und häufig auch hochkommt und ich darüber nachdenke, was wohl passiert ist.
Ja, das ist richtig. Aber ich meine, mein Fall hat ja heute gezeigt, auch nach so langer Zeit kann es sein, dass Cold Case-Fälle noch aufgedeckt werden und vielleicht gibt das nochmal so ein bisschen Mut und Optimismus, dass noch viele weitere Cold Case-Fälle geklärt werden können.
Das können wir nur hoffen.
So ist es. Ja, dann sind wir schon am Ende angekommen.
Es ist mal wieder soweit. Wir müssen uns verabschieden. Aber wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Richtig, so ist es. Ich freue mich schon.
Ich mich auch. Bleibt sicher und gesund.
Genau.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.